Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns gelandet sind, vielleicht ja sogar wieder bei uns bei 45 Minuten Zukunft. Und das ist der Podcast des Thünen-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. 14 Folgen lang insgesamt diskutieren wir uns hier einmal quer durch aktuelle Fragen, unter anderem zur Entwicklung ländlicher Räume, zur Zukunft der Wälder, zu einer nachhaltigen Gestaltung von Landwirtschaft und Fischerei. Also kurz durch die Fragen und Themen, zu denen das Thünen-Institut forscht und die Politik berät. Mein Name ist Lydia Heller und heute geht es um Dörfer, ums Leben auf dem Land oder in der Provinz, wie die Städter manchmal so ein bisschen despektierlich gern sagen, bevor sie dann Kinder bekommen, sich eine größere Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten können und sich dann im Umland umsehen. Manche kommen ja auch zurück in die Gegenden, aus denen sie vor Jahren weggezogen sind für Ausbildung oder Studium, und auch gar nicht mal so wenige verlassen die ländlichen Gegenden ja auch gar nicht erst. Und ob die dann glücklicher sind oder unglücklicher als die Leute in der Stadt, vielleicht reden wir darüber heute. Wenn, dann sind es aber ja sehr wahrscheinlich gar nicht die gleichen Dinge, die auf dem Land glücklich oder unglücklich machen, sondern eben ganz andere dorftypische Probleme oder Vorzüge. Also, wie sieht's aus? Sind sie jetzt abgehängt oder attraktiv? Die ländlichen Gegenden heute, und das wissen Dr. Annette Steinführer vom Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen und Dr. Thomas Dax von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen in Wien. Herzlich willkommen auch nochmal an Sie beide. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Hallo. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Das ist schön, ja. Landlust und Landfrust. Was ist Klischee, was ist Wahrheit? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ich habe Zahlen gefunden, nach denen mehr als 75% der Bevölkerung jetzt in Deutschland in Ballungsräumen lebt, davon rund 30% in Großstädten. Sieht für mich so aus, als wären die Städte nach wie vor der Lebensraum. Zugleich konnte man jetzt in den letzten Jahren Berichte lesen, wo Städte beobachtet haben, dass erstmals seit ziemlich vielen Jahren wieder mehr Leute wegziehen als zuziehen. Also Frau Steinführer, was geht hier vor? Haben wir es tatsächlich mit Stadtflucht zu tun oder ist das nur ein aktueller Trend? Denn eigentlich ist langfristig doch der Weg weg vom Land. Oder ziehen die Städter tatsächlich gerade aufs Land, um da zu bleiben?
Also ich fange mal mit Ihrer ersten Zahl an, diesen 75%, die liest man sehr häufig, wenn es um Stadtforschung oder wenn es aus der Perspektive, um die Perspektive der Städte geht. Am Thünen-Institut schauen wir uns ländliche Räume ein bisschen anders an. Wir nehmen nämlich die kleinen und viele Mittelstädte auch mit dazu, weil sie ja Zentren ländlicher Räume sind. Dadurch ist unser Verständnis von ländlichen Räumen, sagen wir, etwas großzügiger, mit mehr als der Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, die in ländlichen Räumen lebt. Und zu Ihrer Frage mit der Landflucht und der Stadtflucht, das sind beides Begriffe, die ich gar nicht mag, weil ich finde, in Deutschland, man flüchtet nicht vom Lande und von der Stadt, sondern jeder Mensch hat gute Gründe, an bestimmten Orten zu bleiben oder bestimmte Räume zu verlassen oder auch bestimmte Räume einfach temporär zu verlassen. Und das ist etwas, glaube ich, worüber wir auch noch sprechen sollten, dass viele Entscheidungen ja nicht für immer und ewig getroffen werden. Und wir haben bis 2019, muss man sagen, also im Grunde bis vor der Corona-Pandemie war es so üblich, davon zu sprechen, dass die Menschen alle vom Land weggehen und dass das Dorf am Sterben ist. Also es gab so viel Drama in dieser ganzen Erzählung. Und wir haben nun den Vorteil als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, uns das Ganze etwas nüchterner anzuschauen, etwas gelassener anzuschauen. Und wir haben schon zu diesem Zeitpunkt gesehen, nein, das Bild hat sich geändert in den letzten Jahren, so seit 2014 für Deutschland, dass die großen Städte weniger gewinnen bzw. sogar Verluste machen, wenn wir uns nur die Wanderung innerhalb Deutschlands anschauen. Also viel an Zuwanderung erfolgt ja durch Menschen, die aus dem Ausland zuziehen, Arbeitsmigrantinnen und Migranten, Studierende. Das sind ja ganz unterschiedliche Gründe, auch dank der Freizügigkeit innerhalb der EU. Und das fiel natürlich dann 2020 weg. Und das ist auch sozusagen das Dramatische, was man erstmal gesehen hat, dass da wachsen diese großen Städte plötzlich nicht mehr. Und auch die Binnenwanderungsmuster, also die sozusagen das Wandern innerhalb Deutschlands hat sich geändert, aber wir würden eher darauf schauen und eher darauf beharren, dass das längerfristige Trends sind. Und das sind immer längerfristige Trends. Also wir können sozusagen seit den 60er Jahren haben wir immer so Phasen, wo wir sagen, jawohl, da wachsen eher die großen Städte und dann wächst mal wieder so ein bisschen mehr das Umland und dann wachsen mal wieder die ländlichen Räume. Insofern ist das jetzt auch, es ist eine bestimmte Phase, in der wir uns befinden und die hat eben, und das wäre mir wichtig, die hat nicht erst 2020 angefangen.
Herr Dax, Sie haben ja immer auch ein bisschen Europa im Blick. Wie sieht es denn europaweit aus, bevor wir jetzt dazu kommen? Also was mich total interessieren würde, was nämlich diese Phasen sozusagen treibt, aber erstmal vielleicht der Blick nach Europa.
Wir können beobachten, dass das seit mehr als zwei Jahrzehnten praktisch schon in vielen Regionen Südwesteuropas, Westeuropas der Fall ist, dass die Migrationsbilanz, also die Zuwanderung in die ländlichen Regionen, stärker ist als die Abwanderung aus diesen Regionen. Wir sehen das auch in Österreich. Wir sehen in allen österreichischen Regionen eine positive Migrationsbilanz, und zwar über die letzten 15, 20 Jahre schon. Und das ist durch die Pandemie jetzt ins Bewusstsein der Bevölkerung geraten, dass hier im Jahr 2020 plötzlich viele Menschen aufs Land gedrängt haben, plötzlich entdeckt haben, dass diese Gebiete attraktiv sind in dieser schwierigen Zeit, wo wir alle eingesperrt waren. Und das hat auch die Wissenschaft etwas überrascht. Es gibt jetzt viele Untersuchungen auf OECD-Ebene und so weiter, die eben von neuen Migrationsbewegungen, aber nicht nur Migrationsbewegungen, auch von neuen Raumverhalten der Bevölkerung spricht.
Ja, wir steigen da bestimmt gleich nochmal tiefer ein, aber das war jetzt eine Pandemie oder ein bisschen ist sie ja noch, aber was sind denn sonst, weil Sie, Frau Steinführer, hatten ja gesagt, das sind so Wellenbewegungen, die beobachtet man schon seit Jahrzehnten. Was treibt denn diese Wellen? Es ist ja die erste Pandemie, zumindest in meinem Leben.
In meinem übrigens auch. Also natürlich treiben die Preise, die Preisentwicklungen in den großen Städten, treiben bestimmte, treiben die Möglichkeit zu bleiben oder zu gehen, definitiv. Aber wir haben, und das ist wichtig, wir haben auch relativ konstante Muster. Also es gibt einfach bestimmte Lebensphasen, in denen man eher aus ländlichen Räumen wegzieht und es gibt dann wiederum Lebensphasen, in denen man wieder zurückkommt. Und ob man das immer freiwillig macht oder nicht, dieses Zurückkommen oder das Verlassen der großen Stadt, das hängt dann tatsächlich sehr stark auch davon ab, wie sind die eigenen Wohnvorstellungen, wie möchte ich leben, was ist ein gutes Leben für mich, für meine Kinder, für meine ganze Familie, und da scheiden sich die Geister dann durchaus und da werden dann auch so manche überzeugten sozusagen Großstädterinnen, die das geliebt haben bis dahin, die sortieren sich dann schon nochmal neu sozusagen vor diesem Hintergrund, und das zieht sich aber durch. Und was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, also das sind sozusagen die Lebensphasen, wir haben natürlich auch sich ändernde Familienbilder, Vorstellungen von Erwerbstätigkeit und tatsächlicher Erwerbstätigkeit, und auch das sozusagen, das Eigenheim in Suburbia war natürlich in bestimmten Zeiten sozusagen das Ideal sozusagen einer klassischen Ernährer-Ehe, wie man sie damals genannt hat. Das ist ja heute sozusagen, da hat sich ja viel, viel verändert. Insofern ändern sich dann auch die Wohnvorstellungen, wie gesagt, in gewissem Maße. Aber wir haben so übergreifende Vorstellungen von gutem Wohnen und wie die Familie zu leben hat und woran man sich selber misst und woran man auch gerne die anderen misst.
Aber was ist dann das Charakteristikum von der Bewegung jetzt, wenn man das denn so sagen kann? Also wer zum Beispiel, die Frage vielleicht, wer, also dass es jetzt mit der Pandemie zusammenhängt, das liegt, glaube ich, ein bisschen auf der Hand. Zumindest ist irgendwie plausibel, dass das dadurch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist.
Ich möchte vielleicht zurückkommen noch auf die Erklärungsmuster früherer Bewegungen. Ich glaube, dass vieles auch davon bedingt ist, dass junge Menschen, vor allem junge Menschen, sozialen Aufstieg gesucht haben, also über Ausbildungsmöglichkeiten, über bessere Erwerbsmöglichkeiten in besser bezahlten Berufen, überhaupt Erwerbsmöglichkeiten, die es am Land nur in geringem Ausmaß gegeben hat. Und dass das ein starker Motor lange Zeit, in der Vergangenheit sehr stark war, in die Stadt. Mit der Pandemie haben wir jetzt eine sehr starke Beunruhigung in den Städten, dass wir die Bewegungsmöglichkeiten, also die Freiräume nicht mehr haben, die wir früher automatisch verbunden gesehen haben mit der Stadt, also auch im übertragenen Sinn, kulturelle Freiräume, die wertlos waren, weil es keine Kulturveranstaltungen gegeben hat. Städtische Freiräume, die auch nicht gegeben waren, weil man nicht auf die Stadt hat dürfen. Der Naturraum war viel wertvoller oder ist viel wertvoller geworden und deshalb auch attraktiver für Städter, die dann, wenn sie die Möglichkeit gehabt haben, aufs Land gedrängt sind. Wir haben beispielsweise in der Pandemie, also im ersten Jahr der Pandemie, eine Anmeldung auf Zweitwohnsitzen gehabt, die höher war als zuvor in allen Gemeinden Österreichs, mit Ausnahme einiger Tourismusgemeinden. Aber sonst in allen Gemeinden war die weit höher als vorher, mit einigen Plus-Prozentsätzen. Was bedeutet, dass in jede Gemeinde Leute gekommen sind, die eben dieses Leben zumindest in dieser Zeit bevorzugt haben und einiges davon wird ja auch bleiben oder ist auch bis jetzt geblieben. Das heißt, wir sehen schon, es gibt dieses Verlangen, Natur zu genießen, den Freiraum zu genießen, auch die Möglichkeit, die es jetzt durch die Technologie gibt, die Arbeit mit dem Leben am Land zu verbinden durch das Remote Working, dass man auch hier eben Möglichkeiten hat, die man vorher nicht gehabt hat, am Land zu leben. Und das ist schon grundsätzlich neu. Wir haben das in früheren Zeiten, diese Möglichkeit zumindest noch nicht gehabt. Und es kommt als zusätzliches Moment dazu, ländliche Regionen attraktiver zu machen gegenüber städtischen Regionen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie das in 5 oder 10 Jahren sein wird, aber wir denken, einiges davon wird bleiben und wird auch zukünftig für kleine Dörfer, für ländliche Regionen bedeutend sein.
Wollen Sie einhaken, weil Sie so nicken, sonst ich hätte auch was, aber...
Ich glaube, wir müssen uns einerseits müssen wir sozusagen auf die Längsentwicklung schauen. Da würde ich schon weiterhin auch drauf bestehen. Für Deutschland können wir sagen, die Muster sind länger, wirken schon in diese Richtung. Und die haben sich im ersten Pandemiejahr, und nur für das haben wir bislang auch die Daten, dass wir uns das genau anschauen können, kleinräumig in Deutschland, hat sich das nochmal etwas beschleunigt. Und das eine Stichwort, das mir jetzt gerade ganz wichtig war, was Sie gesagt haben, Herr Dax, die Zweitwohnsitze.
Ja, da wollte ich auch einhaken. Genau.
Das können wir in Deutschland leider nicht so schön nachvollziehen, aber wir haben just im Pandemiejahr haben wir eine Befragung durchgeführt und zwar nach dem ersten Lockdown bundesweit über Wanderungsbewegungen, also Menschen, die die in ländliche Räume gezogen sind oder die in Großstädte gezogen sind. Und wir haben damals schon festgestellt, dass die in städtische Räume gewandert sind, dort hat jeder Vierte bereits einen Zweitwohnsitz. Und wenn ich das jetzt mal mir überlege, was das auch bedeutet, also wenn jetzt jeder Haushalt in Deutschland oder auch nur jeder vierte Haushalt in Deutschland einen Zweitwohnsitz hat, was das sozusagen perspektivisch, das ist zwar auf der einen Seite schön, nur die fallen natürlich in der Wanderungsstatistik, fallen die nicht auf, aber für die ländlichen Räume klingt das erstmal gut, aber es hat natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen.
Ja, darf ich da gleich mal einhaken, weil ist das für die ländlichen Räume wirklich gut oder klingt es nur gut, weil das sind halt Wochenendbewohner, oder? Die sind in den Ferien vielleicht mal da oder eben in den Urlaubszeiten, aber die wohnen ja nicht auf dem Land.
Das ist so, ich würde sagen, es ist mindestens ambivalent. Ne? Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass irgendwie jeder und jede ein urbanes und ein rurales Gen irgendwie so in sich trägt, dass man dann zu bestimmten Zeiten auch ausleben kann. Und genau das, was Sie sagen, also die sozusagen, es wird Wohnfläche konsumiert, es wird Naturraum konsumiert, das ist sozusagen für den Einzelnen schön und auch für den Haushalt natürlich schön, aber es wird eben auch nur bestimmte Einrichtungen werden nur punktuell in Anspruch genommen und man braucht dann eben auch den Arzt ganz unbedingt, wenn ich dort lebe, aber ansonsten gebe ich ja der Gemeinde nicht so viel. Da gibt es bestimmt Ausnahmen, dass sich Leute dann auch engagieren oder dann auch so graduell dann tatsächlich diesen Zweitwohnsitz zum Erstwohnsitz machen, aber es ist, also ich würde schon sagen, es ist mindestens ambivalent. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, weil wir natürlich da auch nochmal ein anderes Land haben, ne? Also ein anderes, was Land ausmacht.
Ich sehe es sehr stark ambivalent. Wir sind gerade bei einer Untersuchung dabei, gemeinsam mit Finnland. In Finnland wird es ja als multilokales Wohnen bezeichnet, wo fast ja, die Hälfte der Haushalte eine Hütte bei einem See hat und mehrere Monate dort verbringt, die sehen da eher die Schwierigkeit, dort die Versorgungen, auch die Gesundheitseinrichtungen für diese entlegenen Gebiete in dieser Zeit aufrechtzuerhalten bzw. zur Verfügung zu stellen, und sehen das weniger als einen Zugang für Reichere, sondern einen sehr breiten Zugang für die breite Bevölkerungsschichten. Ich sehe schon das Problem, dass durch Zweitwohnsitze eher das Auseinanderklaffen eben unterschiedlicher gesellschaftlichen Schichten teilweise verstärkt werden kann, beziehungsweise die Wirkung für die ländlichen Regionen sehr beschränkt sein kann. Mit dem, was in der Pandemie jetzt passiert ist, ist es aber eher in eine Richtung gegangen, dass die Leute länger am Land gelebt haben als vorher und also wirklich mehr Zeit verbracht haben, insofern mehr Bedeutung dem Leben dort beigemessen haben. Also es hat endlich einmal wirklich Einfluss auch auf die Wirtschaft genommen, wie man das so umlegt. Und was ich gleichzeitig damit unterstreichen möchte, ist, dass das Land nicht so als Abstellkammer, als Ersatzraum wahrgenommen wird, sondern als attraktiver Raum. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das, was wir in unserem Denkmuster auch brauchen, für die ländliche Bevölkerung, die sowieso dort lebt, dass sie sich nicht als abgehängt, eben als zweite Kategorie wahrnimmt, sondern dass sie eben sieht, sie wohnt in einem lebenswerten Raum, sie hat einen attraktiven Lebensraum und etliche Elemente der Lebensqualität sind da besser ausgebildet als im städtischen Bereich. Und in diesen Jahren haben wir das endlich einmal sehr klar breit diskutiert. In der Wissenschaft gibt es schon immer wieder, dass auf das hingewiesen wird, wir müssen da ein neues Narrativ entwickeln, damit die ländlichen Regionen eben auch ihre positiven Seiten mehr hervorstreichen. Aber in der breiten Öffentlichkeit ist das noch nicht angelangt gewesen. Jetzt etwas mehr, aber natürlich kann das Pendel wieder zurückschlagen.
Aber das glaube ich auch. Also Ihre Frage war ja, was ist denn jetzt neu? Und da würde ich schon sagen, das ist tatsächlich neu, dass so viele Menschen quasi über Nacht auch ihre eigene Standortentscheidung ja so grundsätzlich neu bedacht haben, wie auch immer man das dann am Ende bewertet hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich neu. Und da würde ich auch denken, das geht nicht so ohne weiteres weg. Also daran erinnert man sich, dass da eine völlig neue Bewertung eingesetzt hat.
Und ich würde dazu gleich ergänzen, wir sind noch überrascht worden mit dem Krieg und mit der drohenden Energiekrise jetzt, dass da zusätzlich noch ein Element dazu kommt, was völlig unklar für uns ist, wie das weitergehen wird, wie auch die Energieversorgung sein wird und ob das für die Städte oder für das Land günstigere Voraussetzungen bieten wird.
Nochmal eine Nachfrage, weil Sie hatten ja am Anfang auch schon, Frau Steinführer, so ein bisschen darauf hingewiesen, dass man da differenzieren muss, wenn man sagt Land, Stadt, da hat das Thünen-Institut andere Kriterien als die Zeitung, die irgendeinen Bericht darüber schreibt oder so. Ist das denn auch anders? Also weil wenn ich jetzt mal aus meinem Bekannten- und Kollegenkreis gucke, da sind tatsächlich ja viele Leute also wirklich in die Gegenden für länger gezogen, da würde ich auch sagen, das ist richtig Dorf. Also da hatten sie halt sonst halt nur ihr Ferienwohnsitz oder Wochenendwohnsitz, aber das ist wirklich richtig weit draußen, wogegen ich mir vorstellen könnte, dass das, was sie für noch ein paar Jahre vorher geschildert haben, also dieser Traum vom Eigenheim in der Vorstadt oder so, dass das ist ja eher das, was man so Speckgürtel nennt, oder? Also gab es da auch einen Unterschied jetzt in der Pandemie, dass man sehen kann, dass auch wirklich so Gegenden wieder, sagen wir mal, nachgefragt werden, wo man jahrelang gesagt hätte, ne, das ist, also, Dankeschön, das ist mir zu weit weg dann doch.
Also wir können das tatsächlich sehen, genauer gesagt haben das Kolleginnen und Kollegen von uns vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund gemacht, mit denen wir gemeinsam dieses Forschungsprojekt bearbeiten, wo wir auch diese Befragung durchgeführt haben. Die haben sich das genauer angeschaut und es ist tatsächlich so, dass man das für dieses erste Corona-Jahr auch sagen kann, dass die wir nennen das die sehr ländlichen Räume noch stärker profitieren als die näher an den großen Städten gelegenen.
Tatsächlich.
Aber auch da, wir wissen nicht sozusagen, wie dauerhaft ist das. Also wir gehen schon auch davon aus, dass eine gewisse Normalisierung der Wanderungsmuster auch wieder einsetzen werden, eben weil bestimmte sozusagen lebensphasenspezifische Entscheidungen, die bleiben. Das glaube ich schon.
Und das heißt jetzt, Herr Dax, tatsächlich, dass das, Sie hatten schon das Stichwort gesagt, abgehängt, also Regionen, die lange immer dieses Etikett angeheftet bekommen haben, abgehängt, bisschen hinterwäldlerisch und so weiter, dass die jetzt aufgewertet werden tatsächlich und auf einmal denken, ach guck mal, wenn die Städter kommen, dann haben wir sie hier wohl doch toll. Klingt auch ein bisschen so fast, als wäre es nicht so einfach.
Ja, wir sollen nicht übertreiben, ich glaube. Aber tatsächlich klingt das wie ein Vorurteil, wie ein Stereotyp, nicht? Wenn man so sagt, die ländlichen Regionen sind abgehängt. Wir haben es in einer Untersuchung eben als schrumpfende ländliche Regionen untersucht und bezeichnet. Und schrumpfend wurde dort definiert, dass die Bevölkerung über einen Zeitraum von mehr als einer Generation pro Jahr um mehr als 0,5% beziehungsweise oft mehr als 1% zurückgeht. Das heißt, das bedeutet, im Zeitraum von 20 Jahren verlieren die 20% der Bevölkerung. Das ist schon ein wesentliches Teil der ursprünglichen Bevölkerung. Wir haben solche Regionen auch in Österreich, teilweise im Norden von Österreich, im Waldviertel, wo wir in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Drittel, circa 40% der Bevölkerung verloren haben. Aber vor allem in Spanien gibt es solche Regionen, da sind 90% der Gemeinden davon betroffen, von einer sehr starken Abwanderung und Bevölkerungsverlust insgesamt. Was wir dort in dem Projekt auch gesucht haben, war, ob es Gegenbewegungen gibt. Die Abwanderung ist ja nur ein Muss, eine Richtung. Es gibt immer in jeder Region auch Zuwanderung. Das übersehen wir meistens, weil wir sprechen meistens von den Regionen sehr eindimensional als Verlustregionen mit dem Vorteil, dass wir eben damit auch verbinden. Und wir haben da eben viele Beispiele auch gefunden von Spanien, Italien und so weiter, wo es eben Ansatzpunkte gibt von Menschen, die bewusst in solche Regionen gehen, auch junge Menschen, die das suchen und sagen, das erfüllt mich mehr als ein Leben in Abhängigkeit, also unter Anführungszeichen Abhängigkeit von normalen Arbeitsplätzen, die eben im 40-Stunden-Trott zu absolvieren sind. Das sind natürlich Ausnahmen. Wir müssen am Boden der Realität bleiben. Das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt solche Fälle und die können auch Vorreiter sein für andere, beispielgebend auch Mut machen der lokalen Bevölkerung zu zeigen, hier gibt es lebenswerte Umweltaktivitäten, hier kann man neue Projekte entwickeln, Ideen schaffen. Also viel geht es um Kreativität auch in dem Bereich.
Ich würde da total gerne nochmal drauf zurückkommen, aber bevor wir auf sozusagen schon so Vorreiterprojekte irgendwie ein bisschen genauer uns mal angucken, ich würde ganz gerne nochmal von Ihnen, also das ist ja Ihr Job, aufzulisten, was das jetzt für eine Region eigentlich bedeutet, wenn da Leute wegziehen und wenn da Leute hinziehen. Also was sind, das würde ich gerne tatsächlich mal ein bisschen beispielhafter so haben. Also was bedeutet das denn? Warum ist es denn überhaupt so schlimm, jetzt mal ganz naiv gefragt, wenn bestimmte Regionen Bevölkerung verlieren? Und was bedeutet das, wenn jetzt im Zuge zum Beispiel der Pandemie da wieder Leute hinziehen? Also was für Aufgaben fallen da in der einen Variante weg? Welche sind jetzt neu gefordert?
Also per se ist erstmal die Abwanderung als solche nicht schlecht und nicht schlimm, sondern sie ist ja volkswirtschaftlich auch durchaus, also kann man viele gute Gründe sagen, oder auch dieser persönliche Aufstieg, dieses Streben nach höherer Bildung, dem kann man ja überhaupt nichts Negatives abgewinnen. Es wird dann problematisch, wenn es über lange Zeit, über Jahrzehnte, eine Generation, wenn es ganz systematisch auch bestimmte Altersgruppen betrifft, wenn es bestimmte soziale Gruppen betrifft, wenn es eher die Frauen sind als die Männer. Und das ist ein Muster, das haben wir in Ostdeutschland in dieser gravierenden Transformationsphase der 90er und auch der 2000er Jahre gesehen. Also das war nicht nur die übliche Abwanderung, die es auch in Baden-Württemberg gibt, die es auch in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein gibt, sondern das war eben ganz systematisch und da hat hat sich auch so eine Kultur tatsächlich entwickelt, dass man dann gesagt hat, dass die Eltern gesagt haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wenn das aus dir werden will, wenn du mal was werden willst, dann musst du hier weg. Das ist die Abwanderung. So. Und aus der Abwanderung folgt natürlich etwas, also da wird dann gerne so eine demografische Gleichung benannt, dass die, die weggegangen sind, dort keine Kinder bekommen können. Das ist mir, sagen wir mal, ein bisschen zu biologistisch, ehrlich gesagt. Aber auch da, wenn natürlich sozusagen so eine ganze Generation oder 60% einer Generation weggehen, dann macht das natürlich was mit so einer Region. Und dann haben wir das Problem, dann gibt es für die Schule keinen Nachwuchs mehr, dann fehlt für die Feuerwehr der Nachwuchs. Dann fehlt natürlich den Einzelhandelsläden der Nachwuchs. Also das ist sozusagen die Nachfrage, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Also wie gesagt, die Abwanderung als solche ist erstmal nicht das Problem, weil es früher auch in der Regel Rückwanderungsbewegungen gegeben hat, nicht in diesen großen Zahlen oder eben auch für sozusagen für Wohnzwecke. Aber das setzt eben immer voraus, dass ich auch einen Arbeitsmarkt habe. Und der war, wie gesagt, zumindest in Ostdeutschland, aber auch in einigen westdeutschen Regionen in dieser Zeit ja komplett weggebrochen.
Wollen Sie da ergänzen, weil Sie so nicken und sonst hätte ich...
Es stimmt ganz genau. Ich würde es vielleicht sogar noch stärker machen. Wir sehen es, wenn wir genau Regionen analysieren, dass die Bewegungen sehr stark altersbezogen sind. Also in den Altersgruppen 15 bis 25 Jahren haben wir aufgrund von Ausbildung und ersten Job sehr starke Abwanderung. Also Abwanderung von teilweise zuerst den Frauen und dann den Männern. Also das ist ja geschlechtlich ein bisschen verschoben. Aber im Grunde genommen betrifft es beide Geschlechter. Und vor allem in diesen sehr jungen Jahren so stark. Und das bedeutet dann schon, wenn das über Jahrzehnte dieses Muster aufrecht bleibt, dass die ältere Bevölkerung, der Anteil der älteren Bevölkerung sehr stark steigt und wir wenige Personen im erwerbsfähigen Alter haben. Das heißt, auch wenn wir da Aktivitäten setzen wollen zur Pflegebetreuung und so weiter, das wird total schwierig und man muss sich dann eben was einfallen lassen, wie kann man überhaupt die Versorgung aufrechterhalten. Und das macht das Problem eben so für diese Regionen dann so schlimm, weil ja dann noch mehr Leute wegziehen wollen, weil die sagen, ja, hier gibt's ja nichts mehr, hier muss ich weg.
Oder eben, man kann halt nur ganz bestimmte Berufe ergreifen. Ne? Das kriege ich jetzt irgendwie da mit in der Gegend, wo meine Eltern wohnen, wo ich übrigens auch überlege, ob ich da wieder hin zurückgehe. Zeitweise nur, nicht für immer. Oder immer noch nicht, kann ich mir vorstellen, das also ganz dahin zu ziehen, aber halt für für ein paar Tage die Woche, das schon. Aber genau, da sind halt dann ganz bestimmte Berufe nachgefragt, eben in der Pflege und so weiter. Und was mir ja auch auffällt, aber da würde ich auch gerne Ihre Meinung beziehungsweise was Sie aus den Daten da wissen, mal hören. Es hat ja auch, diese Wanderungsbewegungen haben ja auch was zu tun überhaupt mit der Art der Arbeit, die man auf dem Land macht, oder? Also traditionell würde ich mir vorstellen, dass das war halt Landwirtschaft ganz viel. Oder ist das schon lange nicht mehr so? Und wenn man jetzt zurückgeht aufs Land, will man aber ja nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Ich will ja meinen Beruf behalten. Oder?
Ja, also wir haben in Österreich so eine landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit von weniger als 5%, 3%. Also, und selbst in den ländlichen Regionen und in den ländlichen Gemeinden übertrifft es kaum 10%. Also, die Berufsaussichten sind nicht nur auf die Landwirtschaft beschränkt, aber sie sind natürlich wesentlich niedriger, also von der Qualifikation her niedriger als in Städten, beziehungsweise sind andere Qualifikationen. Das heißt, wenn junge Menschen eine schulische Ausbildung machen, wird es oft sehr schwierig, dann nach einer höheren Schule zurückzukommen. Und weil dann eben diese Arbeitsplätze ganz einfach fehlen. Das wird etwas anders in den letzten Jahren, dass auch diese Arbeitsplätze in ländlichen Regionen zunehmen, aber es ist noch nicht ganz ausgeglichen, würde ich sagen.
wollte ich gerade, ne? Es sei denn, es gibt jetzt wirklich überall ganz schnelles Internet und so weiter und man kann immer besser von, also auch aus ganz entlegenen Regionen von zu Hause aus arbeiten. Das wäre zum Beispiel etwas, oder? Wo Sie doch vermutlich sagen, ohne das auf dem Land zu etablieren, das gehört jetzt einfach dazu, ja, so wie
das
auch.
Das ist wie Wasser. Also ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also da gab es ja vor Corona auch nochmal so eine etwas merkwürdige Debatte innerhalb Deutschlands. Wer denn nun welche Art von sozusagen schnellem Internet braucht, das ist völlig absurd, muss man sagen. So, dass alle brauchen ein Hochleistungsinternet ohne Punkt und Komma. Und in Deutschland haben wir sogar einen noch geringeren Anteil an in der landwirtschaftlich Tätigen. Und wir dürfen nicht vergessen, also wir haben ja bislang wirklich, wir haben über das Land gesprochen, vielleicht über bestimmte Regionen, aber wir haben sehr wirtschaftsstarke ländliche Räume in Deutschland, insbesondere in Süddeutschland, die einen sehr, sehr hohen Industriebesatz haben, also wo es auch um wirklich hochqualifizierte Jobs geht. Das sind sicherlich auch geschlechtsspezifisch auf eine gewisse Art, das würde ich auch nicht bestreiten. Und oft ist es eben so, dass diese Service-Einrichtungen, die wir eben auch in wirtschaftlich schwächeren Regionen noch haben, in der Gastronomie, im Hotelwesen, im Gastgewerbe und in der Pflege, das sind in der Regel eben keine besonders gut bezahlten Jobs. Also da sehe ich auch definitiv ein gewisses Gefälle und eben auch durchaus einen Anreiz, nicht wiederzukommen. Mhm. Aber auch da, ne, durch das Pendeln, durch viele Menschen, die jetzt oder viel mehr Menschen, die mobil arbeiten können und dürfen, ändert sich da mutmaßlich etwas, ja.
Also müssen wir nur abwarten.
Nee, wir müssen nicht nur abwarten, grundsätzlich nicht, weil wir sprechen über Wanderung. Also der demografische Wandel ist ja nicht abgesagt deswegen, sondern genau dieser, also sozusagen diese Echo-Effekte, wie das die Bevölkerungswissenschaft nennt, dieser frühen Abwanderung oder dieser Abwanderung vor Jahrzehnten, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also die Frage der Alterung bleibt ja bestehen. Und wir haben noch nie in ländlichen Räumen absolut und relativ so viele hochbetagte Menschenleben gehabt. Das ist einerseits wirklich großartig, weil das ja auch einfach zeigt, wie auf welch glücklicher Insel wir hier leben. Aber das hat natürlich Folgewirkungen für Pflegeeinrichtungen oder für Pflegebedürftigkeit, Pflegenotwendigkeit. Also diesen Teil des demografischen Wandels, den vergisst man jetzt über all dieser Landlustdebatte und darüber müssen wir genauso sprechen wie über Zu- und Abwanderung.
Was gibt es denn für Ansätze oder wie kriegt man denn jetzt eine ausgewogene Altersmischung und also attraktive Arbeitsplatzmischung und so weiter aufs Land und in die ländlichen Räume?
Ich glaube, der Schlüssel ist eben, dass wir nicht abwarten dürfen, dass wir genau diese Situation erfassen müssen, in dem Sinn, dass wir hinschauen und die vielen Aufgaben, die es da gibt, sehen. Ich glaube, wir übersehen sie oft und sagen, mit Digitalisierung, Technologisierung lösen wir das Problem. Also es wird so vorgegaukelt, als ob die Technologisierung dem Land den Zugang zu städtischen Einrichtungen und Lebensweisen ermöglichen könnte. Kann sie auch, aber das allein nicht nur. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sieht, welche Aufgaben dort zu erfüllen sind, wie das auch im sozialen Leben dort untergebracht wird. Und das betrifft dann eben viele Punkte, dass man ländliche Regionen eben nicht eben unter diesem Gesichtspunkt sieht, sie sind Zulieferer für große Unternehmen in Städten, sondern sie können, also und wir sehen ja Beispiele, sie können Unternehmen auch schaffen, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Also es gibt viele Beispiele, die bewusst die Produkte aus den ländlichen Regionen verwenden und dann eben naturbezogene Produkte schaffen. Also da gibt es jede Menge an Beispielen, die auf das eingehen. Oder eben, dass wir sagen, wie behandeln wir eben die Versorgungseinrichtungen, also einerseits alte Menschen, also Pflegeeinrichtungen, wie organisieren wir das? Wie organisieren wir aber auch die Lebensmittelversorgung? Nicht? Sind wir da abhängig von den Großmärkten, die immer mehr werden und die kleinen Geschäfte sperren zu? Wo wir auch eine bedenkliche Siedlungsentwicklung haben. Also wir haben das sehr stark in Österreich, dass wir sehr viele Märkte eben in den Städten, also in den Kleinstädten haben und die kleinen Versorgungseinrichtungen sperren nach 3 zu. Und das ist natürlich für kleine Dörfer sehr nachteilig, wenn man sieht, dass man für jede Versorgungsmöglichkeit, für jedes Kilo Zucker, für jede Milch in die nächste Stadt fahren muss, auch wenn es nur 10 Kilometer sind. Aber über die Dauer zermürbend.
Ich wollte nochmal bei dem Punkt mit der Politik einhaken, diese Vorstellung, dass Dinge gleich oder in Deutschland sagen wir oft gleichwertig sein müssen. Das ist ja erstmal eine sehr berechtigte Vorstellung, weil das ist ja auch hinreichend vage, weil man es gar nicht so genau definieren kann und auch nicht muss. Und gleichzeitig hat natürlich die gleiche Politik oder die auf unterschiedlichen Ebenen über Jahrzehnte auch dafür gesorgt, dass bestimmte Einrichtungen nicht mehr vorhanden sind, weil man eben gesagt hat, oh nein, die Dorfschule ist böse, die ist qualitativ überhaupt nicht wertvoll und deswegen brauchen wir größere Einrichtungen in den größeren Orten oder in den Kleinstädten. Deswegen hat man vielen Dörfern ja so Stück für Stück auch einfach grundlegende Einrichtungen entzogen. Also eine Gemeindeverwaltung, die es eben nicht mehr gibt, weil das Dorf eingemeindet worden ist. Dann klassischerweise eben auch die Schule oder die Polizei. Alle solche Dinge, die früher, wenn man sich mal so für die 70er Jahre so anschaut, was so in größeren Dörfern alles vorhanden war, die gibt es in ganz vielen Dörfern und zwar sowohl in Ost wie in West nicht mehr. So. Und da haben wir viele Erhebungen in den letzten Jahren gemacht, viele Untersuchungen, sowohl in ostdeutschen Bundesländern, aber auch so in der Region der ehemaligen innerdeutschen Grenze, also auf der westdeutschen Seite, wo diese Verlusterfahrungen so tief sitzen, also und da hält man ganz viel aus, also das, auch das gehört glaube ich zu der Erzählung vom Land dazu oder da muss man nicht so viel retten, weil viele Menschen oder es gibt gut funktionierende Netzwerke, die das schon gewöhnt sind, dass man eben die Butter nicht mehr vor Ort kauft, sondern dass man dafür fahren muss. Das können die meisten Menschen ganz gut ab. Aber es gibt so bestimmte Einrichtungen, wenn die dann zu sind, wenn mein Dorfgemeinschaftshaus zu ist, wenn dieses Schwimmbad schließt oder wir haben jetzt einen Fall, da geht es um ein Heimatmuseum, wo die Gemeinde das Haus verkaufen will und man so denkt, aber wo geht dann dieses Heimatmuseum hin, wo so viel Ehrenamt reingeflossen ist, so viel Kraft, so viel Liebe. Das sind so Knackpunkte, wo ganz, ganz viel Frust entstehen kann.
Wir haben ja hier 14 Podcast-Folgen vom Thünen-Institut und in einigen von denen, wo ich jetzt auch schon involviert war, ich finde das interessant, dass sind wir schon öfter drauf gekommen, dass solche Modelle, weil wir haben zum Beispiel jetzt noch gar nicht geredet über Klimaschutz und nachhaltige Landwirtschaft wieder und so weiter. Also da muss sich ja ganz viel ändern und das ist ja mega, mega dringend. Und dass da solche Modelle immer mal wieder genannt wurden als, so könnte man es versuchen, hochregional spezifisch, aber angepasst an die Gegend, an die Klimabedingungen und so weiter. Und es gibt halt so, ja, ich nenne es jetzt mal Kommunen oder, ne, also wo auch Produzenten, Konsumenten, Gemeinschaften, die da durchaus sich in bestimmten Regionen, die sind halbwegs erfolgreich sogar und das kann funktionieren. Also deswegen ist das nicht sinnvoll, auf sowas zu gucken?
Also gerade wenn man um Klimawandel schaut, Energieversorgung, glaube ich, dass das, wir haben es in den letzten Jahren jetzt sehr stark, also die Bedrohung spüren wir, wenn die Energieversorgung da stark anders wird, die Preise sie verdoppeln, wenn sie noch einmal steigen. Was heißt das dann? Wer wird sich das leisten können? Wie wird das innerhalb der Gesellschaft zu unterschiedlichen Möglichkeiten eben von Ortsveränderung führen? Also wird man sich das leisten können mit Individualverkehr weiter oder was wird sie im öffentlichen Verkehr tun? Wird es endlich im ländlichen Raum eine bessere Versorgung geben? Oder ist es zu teuer? Weiterhin zu teuer, aber das glaube ich, das wird schon wesentliche Punkte dann operieren, wo wollen die oder können die Leute leben? Wie können sie sich das überhaupt leisten? Und das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Also wir können Szenarien entwickeln, aber wir wissen es in Wirklichkeit nicht, wo das hingehen wird. Vielleicht aus europäischer Sicht, das ist nicht nur, also wir haben viel Deutschland geredet, sind auch ein bisschen vielleicht die anderen Länder, aber ich glaube, es ist wirklich ein großräumiges Problem für ganz, nicht nur Europa, aber bleiben wir in Europa, und betrifft immer mehr westeuropäische Länder. Also wir haben in der Untersuchung, was wir über die schrumpfenden ländlichen Regionen gemacht haben, einerseits eine Generation nach hinten geschaut, also in die Vergangenheit, und eine Generation nach vorne in die Zukunft mit den also unsicheren Szenarien, also mit den Fortschreibungen in die Zukunft, und sehen, dass wenn man das so macht, immer mehr Regionen von dieser Schrumpfung betroffen werden sein. Also auch Regionen in Frankreich, auch in Niederlanden, auch in England. Also es geht immer mehr in auch relativ günstige ländliche, bisher günstige ländliche Regionen. Und das macht schon ein bisschen ja, Unbehagen, also für die Politik insgesamt, wenn man immer mehr Betroffene dieser Situation hat, dass Schrumpfung zu einem sich verstetigenden Prozess wird. Und das will natürlich niemand in Europa haben, weil das ja gleichzeitig soziale Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man ganze Bevölkerungsgruppen, und das sind große Gruppen, das wird in Summe etwa 30-40% der europäischen Bevölkerung ausmachen, wenn man das so nimmt. Und wenn viele davon von dieser Schrumpfung betroffen sind, dann heißt das, dass wir weiter Konzentrationsbewegungen in die Städte haben, was auch nicht das langfristige Ziel sein kann, wenn sie alle Menschen in den Städten sammeln. Und oder wir haben ein Unbehagen bei der Bevölkerung über ihre Lebenssituation. Also von daher gibt es schon einen großen Bedarf, da Lösungen zu finden, also Auswege, dass den Bewohnern dort ein besseres Lebensangebot, also eine höhere Lebensqualität und so weiter angeboten wird. Also es ist ein gesamteuropäisches Problem, dass man nicht so in die Vergangenheit, also in die armen Regionen abschieben kann und sagen, na, wenn es euch einmal gut geht, dann habt ihr das Problem gelöst. Das ist ja in den USA genauso weiterhin der Fall. Also es gibt es praktisch überall.
Genau, und deswegen ist es wichtig, auch ein Gefühl zu haben für diese Wellenbewegung. Ja. Ne? Und sich eben nicht auf dem jetzigen Stand auszuruhen und zu sagen, ah, alles gut, jetzt wollen sie alle aufs Land.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, weil das würde ja bedeuten, also genau, zum einen zu merken, jetzt wäre vielleicht ein guter Moment, um das, was jetzt passiert, irgendwie zu festigen, ne? Oder zu versuchen zu unterstützen, dass es eben wirklich eine anhaltende oder nachhaltige Entwicklung ist und eben nicht nur ein Trend. In dem Zusammenhang kann man eigentlich sagen oder muss man konstatieren, dass das Leben auf dem Land möglicherweise in der Hinsicht, abseits von den Mieten, jetzt aber dann doch schon teurer geworden ist, beziehungsweise teurer werden könnte in Bezug auf Energie und Mobilität?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon so weit ist oder ob das erst in diese Richtung tendiert. Aber möglicherweise ist es für bestimmte Gruppen schon so, schon der Fall. Also nicht grundsätzlich für die gesamte Landbevölkerung, aber für manche Gruppen, die eben sehr große Arbeitswege haben, wird es schon der Fall sein. In einer Untersuchung der OECD habe ich vor kurzem gesehen, dass die Kost, dass die Kosten des Klimawandels beziehungsweise der Fußabdruck am Land dreimal so groß ist wie in den Städten. Also, und das gibt schon zu bedenken, wenn man Folgen des Klimawandels in monetäre Kosten umrechnet, beziehungsweise wenn das irgendwann einmal sich in Energiekosten niederschlagen wird, wie man dann mit diesen Werten umgeht. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein größeres Problem werden, als wir bisher gedacht haben.
Und bei den Kosten würde ich auch das Thema Wohnkosten, also auch sozusagen Erwerb oder von Eigentum, das darf man auch nicht unterschätzen, schon jetzt, dass natürlich dieser Drang sozusagen auch der Zweitwohnsitzer dort neue Häuser oder alte Häuser zu erwerben, ja auch Auswirkungen für die lokalen Immobilienmärkte hat. Also da haben wir durchaus auch aus Regionen, wo wir immer dachten, ach, das kann man doch billig wohnen, schon die Rückmeldung, Moment mal, unsere jungen Leute, die hier gerne bleiben würden, die können sich das schon nicht mehr leisten. Also das ist ja auch, ne, also es ist natürlich, die Energiefrage ist nochmal eine andere, bei der wir auch nicht wissen, wie sie sich langfristig entwickelt. Aber man muss ja das Gesamtpaket auch sehen, was Leben dann kostet.
Die Menschen aus der Stadt ziehen aufs Land. Das ist in den letzten 2 Jahren zu beobachten gewesen. Auf lange Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nichts Besonderes. Trotzdem ein Moment, wo man hingucken sollte, weil möglicherweise ziemlich viel Potenzial darin liegen könnte in Bezug auf eine positive Entwicklung ländlicher Räume. Und das waren 45 Minuten Zukunft. Diesmal zur Zukunft der Dörfer, die offenbar viel vielfältiger ist, als man als Städter oft vermutet. Vielen Dank an Annette Steinführer vom Thün-Institut und Thomas Dax von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen in Wien für ihre Einblicke in die Forschung und die aktuellen Debatten. Das war super spannend.
Dankeschön auch an Wien.
Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Hören Sie gern auch die anderen Folgen von 45 Minuten Zukunft, dem Podcast des Thünen-Instituts. Große Empfehlung von uns auf thünen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lydia Heller. Tschüss und bis bald.